Moin und willkommen zu Vorwärtsgang, dem Podcast von Vibe. Hier sind alle richtig, die sich für die Welt der Startups und Unternehmensgründung interessieren. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und allen, die das Startup-Gen in sich tragen. Wir hören ihre Geschichten, ihre Tipps und ihre Einblicke in die spannende Welt der Unternehmensgründung. Egal, ob du selbst ein Startup gegründet hast oder einfach nur neugierig auf die neuesten Entwicklungen in der Unternehmerwelt bist, dieser Podcast ist für dich. Mein Name ist Lorenz und ich bin dein Host. Lehn dich zurück, mach es dir bequem und lass uns gemeinsam in den Vorwärtsgang schalten. Moin und herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Arik Willner. Arik ist CEO der neuen Hamburger Startup Factory Impossible Founders. Und er wird uns heute berichten, was machen die Impossible Founders und was hat Deep Tech damit überhaupt zu tun. Herzlich willkommen, Arik.
Moin, moin, hallo.
Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal ganz kurz vorstellen?
Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Arik Willner. Ich bin Geschäftsführer der Impossible Founders, bin selber Physiker, habe auch ein Startup gegründet und durfte jetzt die letzten fast 10 Jahre im Vorstand von DESI am Helmholtz-Zentrum Innovation treiben und jetzt eben aus der unternehmerischen Perspektive bei Impossible Founders.
Also ein Experte für Deep Tech und alles, was damit so möglich ist. Bin ich total gespannt, was du berichten wirst. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was sind die Impossible Founders? Also was verbirgt sich hinter dem Namen? Warum habt ihr euch für diesen Namen entschieden? Und wie ist dieses ganze Konstrukt eigentlich entstanden?
Die Impossible Founders sind am Ende eine Deep Tech Business Factory, wo wir vor allen Dingen auf das Instrument Startups setzen, um sehr komplexe technologische Lösungen an den Markt zu bringen. Und entstanden ist das Ganze aus dem Leuchtturmwettbewerb Startup Factories des Wirtschaftsministeriums, was ja auch getrieben wurde von dem CEO der Unternehmertum, Helmut Schöneberger. Und durch diesen Wettbewerb sind viele Kräfte zusammengekommen in Hamburg, um eine Startup Factory ins Rennen zu schicken. Unter anderem die Michael-Otto-Stiftung, die Joachim-Herz-Stiftung und eben die Wissenschaftseinrichtung. Und die hatten das Ziel, einen starken Vorschlag zu machen, damit Hamburg eine Startup-Factory bekommt. Und das haben wir auch geschafft. Und genau diesen Spirit wollen wir jetzt weiterführen, indem wir sagen, zusammen mit der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik wollen wir am Ende mehr Deep-Tech-Lösungen an den Markt bringen und damit eben auch für Lösungen sorgen, die im Moment unmöglich wirken. Und daher kommt auch der Name. Wir sagen, das, was unmöglich wirkt, müssen wir möglich machen. Und das ist auch unser Auftrag.
War das auch von Anfang an die Herangehensweise zu sagen, für Hamburg, wir wollen ist es vielleicht gar keine Nische, aber genau uns fokussieren auf das Thema Deep Tech? Oder gab es vorher auch noch andere Bereiche, die man vielleicht im Fokus hatte? Oder sagt man, aufgrund der Wissenschaft wollen wir in Hamburg diesen Weg speziell gehen?
Wir müssen ja immer schauen, wo haben wir in Hamburg eigentlich Stärken? Und das haben wir in den komplexen Technologien. Auch die Joachim-Herz-Stiftung hatte ein großes Anliegen, dass wir zum Beispiel das Thema Material und Green Tech und AI machen. Und das alles hat natürlich den Hintergrund, dass die Probleme, die wir da draußen haben, sehr komplex sind. Und komplexe Probleme löst man mit komplexen Lösungen. Und das ist am Ende das, was wir machen müssen, dass wir komplexe Lösungen an den Markt bringen, was wirklich schwer ist. Aber dafür sind wir jetzt auch da.
War das für dich persönlich auch nochmal ein Schritt, sich noch komplexer mit den Themen zu beschäftigen, dann vom DESI hin zu den Impossible Founders? Du kommst ja also Deep Tech, wahrscheinlich die Startups, die im DESI sind. Du hast ein eigenes Startup, kannst du vielleicht auch nochmal drüber berichten. Du kennst ja beide Seiten wirklich tatsächlich. Diesen Schritt zu gehen und sagen, okay, wir müssen aber die unternehmerisch da auch nochmal tätig werden.
Also ich komme ja aus einem sehr komplexen Umfeld, weil wir bei DESI ja am Ende dann nicht nur zum Beispiel die Investierbarkeit von Dingen als Erfolgsfaktor hatten, sondern auch, was wir als Forschungszentrum eigentlich leisten müssen und wie wir unser Forschungsprogramm auch auf die Herausforderungen dieser Zeit umjustieren. Und von daher habe ich im Innovationsbereich bei DESI schon immer gespürt, dass wir irgendwann als DESI an unsere Grenze kommen. Und diese Grenze ist genau dann da, wenn man unternehmerisch agieren muss. Das können wissenschaftliche Institutionen und auch Hochschulen nicht. Auch aus ihrer Verfasstheit heraus nicht. Und das muss eine unternehmerische Einheit machen. Und das ist natürlich das, was wir jetzt bei Impossible Founders können. Und in der Tat, ich habe ja selber ein Biotech-Unternehmen mitgegründet und das ist somit das Komplexeste, was man machen kann, weil da auch eine sehr harte Regulatorik herrscht. Und wir brauchen in diesem Umfeld einfach Unterstützung. Das passiert nicht von selbst, dass aus der Wissenschaft Dinge transferiert werden an den Markt. Insbesondere, wenn man auch noch Investoren braucht, die daran glauben.
Ist es dann auch hilfreich, natürlich, ihr seid wahrscheinlich auch Übersetzer, so ein bisschen, ich stelle mir das so vor, da kommen die D-Tech-Startups, bewerben sich auf irgendeine Art und Weise bei euch, kannst du auch sehr gerne gleich nochmal berichten, wie das überhaupt abläuft, und ihr stellt dann die Verbindung in die Wirtschaft her und übersetzt auf dem Weg vielleicht auch das, was die Startups mit ihren genialen und zukunftsweisenden Ideen, Visionen haben, in eine Sprache, die die Wirtschaft am Ende verstehen muss.
Genau, also wir sind im Prinzip Schnittstelle sogar für noch mehr. Wir sind zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, aber natürlich auch der Gründerszene. Und wir versuchen so die Übersetzungsleistung zu machen, dass alle Sphären sich verstehen und am besten konstruktiv verstärken, wie wir Physiker sagen. Ja. Und daneben haben wir natürlich ein Kernprodukt, das ist unsere Programmatik, wo wir wirklich Startup-zentriert versuchen, die Qualität reinzubringen und am Ende dann auch dafür sorgen, dass es investierbare Unternehmen werden. Aber die erste Rolle ist auch sehr entscheidend, weil wir am Ende ja die Akteure zusammenbringen müssen, um die Zukunft zu gestalten.
Beschreib uns doch mal dann, wie laufen die Programme bei euch ab oder wie wird das tatsächlich dann aussehen? Ich weiß, ihr seid jetzt gerade gestartet, das rollt wahrscheinlich so langsam los. Kontakte zu den Startups sind da, werden geknüpft, vielleicht klopfen die ersten auch schon bei euch an, sagen, hey, ich habe von euch gehört, was macht ihr denn so? Wie läuft das dann, wie wird das zukünftig ablaufen?
Also wir sind in sehr, sehr vielen Sphären parallel aktiv. Das eine ist, dass wir natürlich begeistern wollen für das Thema Gründen, für das Thema Unternehmertum. Das machen wir an den Hochschulen, an den Wissenschaftseinrichtungen, auch zusammen mit diesen Einrichtungen. Versuchen sogar als Teil der universitären Lehre das Thema Unternehmertum zu platzieren. Und dann, wenn dann Talente Teams formieren, Ideen entwickeln, dann wollen wir sie inkubieren. Das heißt, wir wollen möglichst viele Ideen mit Teams bekommen, die dann weiterentwickelt werden und gefördert werden und unterstützt werden, sodass das wirklich zum Startup werden kann. Und wenn es dann Startup ist, dann versuchen wir sie in den ersten Schritten zu begleiten und in unserem Accelerator hinten dann auch so zu fördern, dass sie investierbare Unternehmen werden. Das heißt, wir haben wirklich eine große Bandbreite im Programm, wo man als Studierender an uns rantreten kann, aber eben auch als Startup, je nachdem, in welcher Phase man am Ende ist. Das wird eine spannende Phase, wenn wir alles ausgerollt haben.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht jetzt in meinem Kopf, wir hatten hier gerade technische Probleme, muss man sagen. Und ich hatte wir hatten hier einen kleinen Stromausfall und ich sagte, naja, gibt es doch nicht die Möglichkeit, hier das Strom wie Internet hier durch die Luft ist und jeder zieht sich das, wie er es braucht. Wenn ich diese Idee habe, also du hast ja gerade gesagt, ihr startet mit Ideen. Also es geht ja nicht nur darum, ich muss noch kein Unternehmen haben oder ein Produkt, sondern ich sage, ich will die Idee Wireless Strom weiterverfolgen. Wäre ich dann bei euch an der richtigen Stelle?
Grundsätzlich ja. Wir wollen vorne ganz weit aufmachen, also bloß nicht zu früh aussortieren. Aber natürlich, wenn man so eine Idee jetzt im luftleeren Raum macht, macht es natürlich keinen Sinn. Also üblicherweise ist dann eine technologische Entwicklung dahinter, die in der Wissenschaft oder auch in der Hochschule passiert ist. Dann gibt es irgendwie IP und dann will man das vorantreiben. Und die Kunst wird es am Ende sein, diese Idee so aufzubereiten, dass sie marktfähig wird und darum ein Team zu drapieren, was auch so ein Unternehmen treiben kann. Und da muss man mit denjenigen, die diese Ideen haben, ein Mentoring-Programm machen, sodass sie die Offenheit haben, sich weiterzuentwickeln. Weil es meistens so, wie man sich das vorgestellt hat, ganz am Anfang nicht funktionieren kann. Diese Offenheit herzustellen, dieses Vertrauen auch darin, dass das eine gute Beratung ist, die wir machen, das müssen wir jetzt erreichen mit den ersten Piloten, die wir an den Markt bringen.
Habt ihr schon Piloten? Also geht's bald los? Darfst du darüber reden?
Ja, oder? Natürlich darf ich das. Da rede ich sogar sehr gerne drüber. Also bitte. Hättest du es jetzt nicht angesprochen, ich hätte es auf jeden Fall platziert. Nein, wir haben natürlich schon Piloten und das ist wirklich großartig. Wir sind jetzt seit 4 Wochen dabei und haben sowieso ja aus der Antragsphase schon Studierendenideenprogramme wie Future Founders oder ein Deep Tech Sprint zusammen mit DESI. Und was wir jetzt vom 12. bis zum 14. Dezember machen, ist der erste Impossible Founders Sprint, wo wir also mit 80 bis 100 Interessierten quasi einen Ideation-Workshop machen. Also man kommt mit oder ohne Idee und lernt über dieses Wochenende, Ideen wirklich strukturiert zur Realität zu bringen. Und das passiert mit tollen Mentoren, mit Workshops, die dabei sind. Das wird wirklich ein tolles Wochenende. Die Registration ist jetzt offen. Das heißt also, wir sind offen für Bewerbung und hoffen, dass wir wirklich 80 bis 100 Leute schon da reinkriegen. Und es ist wirklich unglaublich, wie viel Support wir auch bekommen von Partnern, tolle Mentoren und Mentoren, die dabei sind. Ja.
Ich wollte gerade sagen, wäre ich jetzt auch nochmal darauf zu sprechen gekommen, dass ihr natürlich ein unfassbar starkes Partnernetzwerk oder Partner an der Seite habt, die diese Factory ja wahrscheinlich überhaupt erst möglich gemacht haben. Das eine ist ja eine Idee und dann braucht man, wie auch ein Startup auch, natürlich dann auch nochmal Unterstützer von allen Seiten. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen berichten, mit wem arbeitet ihr denn eigentlich zusammen oder wer ist die Stütze auch dieses Konstruktes?
Also wir haben ja zum einen unsere Geldgeber, das sind die beiden Stiftungen. Wir haben außerdem zwei Sponsoren jetzt gesigned, das ist einmal die Otto Group und die Haspa. Und dazu kommen natürlich die ganzen Wissenschaftseinrichtungen, insbesondere Uni Hamburg, TU und DESI, die jetzt erstmal als Kooperationspartner da sind. Aber wir wollen das natürlich sehr, sehr schnell auch auf andere Einrichtungen erweitern. Und dann ganz viele Einzelpersonen, Investorinnen und Investoren, die jetzt anklopfen und sagen, braucht ihr Hilfe? Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, braucht ihr Mentoren? Braucht ihr uns als Unternehmen in eurem Netzwerk? Und das ist wirklich großartig. Wir werden verschiedene Ambassador-Communities aufbauen, wo wir also einmal akademische Botschafter haben für uns, dann haben wir Corporate-Botschafter oder Investorinnen und Investoren und dann werden wir ganz aktive Mentorinnen und Mentoren rekrutieren, die dann helfen, dass die Startups wirklich zum Erfolg kommen und nur so funktioniert es. Also wir sind da eher die Plattform, auf der das dann passieren kann, wo wir dann auch alles bereitstellen, damit es erfolgreich sein kann. Aber wir können niemals ohne dieses Netzwerk, ohne diese Partner erfolgreich sein.
Ja, ist natürlich jetzt, stelle ich mir so vor, im Start jetzt, das ist ein super neues Projekt, alle kommen dazu, wollen natürlich auch gucken, was passiert da, wollen auch ihren Teil vom Kuchen, wie auch immer, irgendwie dann abhaben, indem man sehr starke Investments tätigt, sich da einbringt. Wie stellt ihr denn sicher, dass das über Jahre wahrscheinlich darauf ausgelegt oder was euer Ziel ist am Ende, dass das auch weiterhin so bleibt? Man kennt das ja selber, man nimmt sich was vor und man ist enthusiastisch, man hat eine Gruppe und dann muss man dieses Niveau aber ja auch irgendwie halten.
Absolut richtig. Am Ende denke ich jetzt schon an diese Zeit, also was, wenn diese Euphorie abebbt, und das müssen wir schlicht durch Qualität kompensieren. Also wir haben jetzt eine gewisse ein gewisses Vertrauen, wo die Leute sagen, also das kann jetzt was werden, aber das müssen wir mit Qualität auch beweisen und die Qualität wird uns am Ende dann auch über Phasen bringen, die etwas schwieriger sind. Und deshalb haben wir als Credo, alles was wir machen, die gesamte Programmatik muss Qualitätsstandard genügen, die internationales Niveau haben, die internationale Investorinnen und Investoren anerkennen. Nur so können wir das auch wirklich überleben.
Also vergleicht ihr euch jetzt mit den deutschlandweiten großen Programmen und Standorten oder habt ihr tatsächlich dann den internationalen Blick auch?
Beides. Also natürlich gucken wir nach München, was die machen. Das machen die wirklich ganz hervorragend. Also das ist toll, was da für ein Ökosystem entstanden ist, das wollen wir natürlich als Benchmark nehmen. Aber wir gucken natürlich auch ins Ausland. Wir gucken in die Schweiz, wir gucken nach Frankreich, wir gucken aber auch nach Amerika und Israel. Wie funktioniert das da? Warum sind die erfolgreich und wir manchmal nicht? Und davon wollen wir lernen und dann aber unseren Hamburger Weg finden. Am Ende ist es so, viele Sachen in der Startup-Förderung sind Handwerk. Man muss ein gutes Handwerk machen, man muss die Qualität sichern und dann gibt es Dinge, die wir experimentell machen. Da muss aber die Basislinie muss stimmen und dann können wir auch experimentieren in Feldern, die noch nicht so viele Benchmarks da draußen hat.
Was sagst du, was ist der große Unterschied, wenn du die internationale Programme anguckst oder vielleicht gar nicht so den Programmablauf, aber welches, das ist immer so ein Buzzword, welches Mindset fehlt denn vielleicht? Also ist es am Ende Mut, der so ein bisschen fehlt oder ist es noch was anderes?
Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil wir als Deutschland insgesamt und auch in der Sozialisierung eines jeden in Deutschland einfach immer sehr wohlhabend waren. Also wir waren nicht sehr krisengeschüttelt nach dem Krieg. Es ging eigentlich immer bergauf. Wir waren satt und zufrieden. Und in diesen Zeiten sozusagen ist eigentlich so die Sachen nochmal neu denken oder Risiken eingehen eher nicht en vogue. Wenn man sich Länder anguckt, die erfolgreich sind, zum Beispiel Israel, die Startup Nation Israel ist aus einer Krise entstanden, als die ganzen russischen Juden zurückgekommen sind und man keine Jobs für die hatte. Und in Amerika ist sowieso, das ist wirklich eine krasse Überlebensfrage sozusagen, wie man sich jeden Tag auch neu erfindet, weil es keine sozialen Netze gibt, wo man dann einfach sagt, naja, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich schon irgendwie aufgefangen. Das heißt, die Krisenhaftigkeit in anderen Gesellschaften ist deutlich ausgeprägter als bei uns. Und jetzt sind wir aber in einer massiven Krise, auch wenn das noch nicht überall angekommen ist. Und wir müssen unbedingt etwas verändern und uns daran erinnern, dass wir als Deutsche eigentlich gerade in den komplexen Technologiefeldern immer unternehmerisch erfolgreich waren. Und das müssen wir jetzt wieder in unsere DNA aufnehmen. Und das ist auch ein Stück, wo wir mit beitragen wollen, dass das auch in die Kultur wieder einfließt.
Ja, total spannend. Ist natürlich aus einer Bequemlichkeit, sich zu verändern und Risiken einzugehen, ja. Ist natürlich, kennt man ja selber, deutlich schwieriger als aus einer Not oder aus einer Situation heraus, wo diese Veränderung unbedingt notwendig ist, um nochmal weiterzukommen.
Absolut.
Geht man natürlich viel lieber diese Risiken ein. Kann mir auch gut vorstellen, dass ganz viele junge Menschen oder Gründer und Gründerinnen und Gründer sagen, so diesen eigenen Impact zu haben und was zu schaffen, was zu erschaffen, glaube ich, auch nochmal ganz gut da reinspielt, einfach diese Veränderungen voranzutreiben und Deep Tech Technologien, die dann natürlich wahrscheinlich auch auf viele ökologische Themen einzahlen und sich positiv auswirken.
Auch das ist absolut richtig. Wir haben eine Generation, die kommt, denen es nicht egal ist, wie mit der Erde umgegangen wird und die auch eine Krise empfinden. Und dieses krisenhafte Empfinden sorgt auch dafür, dass viele sagen, ich möchte jetzt was beitragen, dass sich was verändert. Ich möchte die Zukunft gestalten. Und Deep Tech-Lösungen, also sehr komplexe technologische Lösungen aus der Wissenschaft, sind eben ganz oft die Antwort auf diese Probleme. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass es viele gibt, die diesen Weg gehen wollen, die beitragen wollen und diese komplexe Journey machen wollen. Und die müssen wir so tatkräftig unterstützen, dass sie es auch schaffen.
Ja, glaube ich, ist das ein super, super spannender Weg und spannende Herausforderung, die du da gesucht hast. Hättest du dir vielleicht gewünscht, dass in der eigenen Gründung sowas auch schon gegeben hätte?
Bei meinem Startup? Mhm. Ja, absolut. Also am Ende ist das einfach sehr komplex. Man holt dann Investoren rein, das sind dann nicht die richtigen, dann muss man die nochmal wechseln, was alles immer menschlich schwierig ist. Und es sagt einen auch, also ich hätte mir sehr gewünscht, wenn man mir auch ein paar Fallstricke schon vorher gesagt hätte. Hinterher kann ich jetzt sagen, ich habe wirklich alles mitgemacht, was man falsch machen kann und hoffe jetzt mit meinem eigenen Startup jetzt auch ein paar Sachen richtig zu machen. Dadurch habe ich natürlich viel gelernt, aber das möchte ich natürlich vielen auch ersparen.
Ja. Magst du vielleicht ganz kurz nochmal berichten, was ihr genau macht mit eurem Startup? Axiom Insights,
wenn
ich das richtig in Erinnerung
habe. Genau, die Axiom Insights ist am Ende ein Diagnostikunternehmen, also diagnostische Daten für die Pharmaindustrie, wo es darum geht, Wirkstoffmoleküle zum Beispiel durch den Körper zu verfolgen und zwar mit einer Genauigkeit, die kein laborgebundenes Bildgebungssystem kann. Und die Idee ist am Ende mit den Daten dann auch KI-Modelle zu trainieren, um eben Vorhersagen zu treffen, wo Medikamente andocken, wo sie vielleicht bleiben, auch für Sicherheitsdaten, für Regulierungsbehörden am Ende hochrelevant. Und das ist eben in einem Markt, was sehr komplex ist, wo man sich auch sehr schnell verbrennen kann, wo der Markt eben sehr stark reguliert ist. Und das sind schon sehr interessante Erfahrungen, die man da macht.
Also du hast es so erklärt, dass ich es zum Glück verstanden habe. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon, dass einfach die Kommunikation von dem, was die einzelnen Deep Tech Startups machen, eine Herausforderung sein kann, gerade wenn man so als Gründer oder Gründerin, als Wissenschaftlerin so sehr in seinem Themenfeld drin ist, merkt man ja sonst auch in seinem eigenen Slang, wie schnell man daran rein verfällt. Aber dann hast du natürlich alles, dann bringst du ja auch alles mit. Du kennst die Technologien, weißt wahrscheinlich sehr schnell, worum es geht, welche
Wohin das zielt, kannst du es dir als Physiker sowieso wahrscheinlich alles irgendwie vorstellen. Und wenn es über eine Formel am Ende funktioniert, hast du da den totalen Blick drauf. Wenn jetzt, will nochmal zurück natürlich auf die Impossible Founders kommen. Ihr startet, sucht die Deep Tech Unternehmen oder bewerben sich. Gibt es da auch so einen Trend, würde mich interessieren, so welche Art von Deep Tech gerade da weiß nicht, im Kommen ist oder wo die Ideen hinzielen, wenn man die clustern würde?
Ja, also es gibt einen generellen Trend und das ist, ich nenne das immer Deep Tech 2.0. Es gibt eigentlich kaum noch ein hardwaregetriebenes Unternehmen, was nicht auch mit Software zu tun hat. Das heißt, wir vermischen gerade zwei Sphären, nämlich die Hardwarefirmen mit den Softwarefirmen. Wenn man sich anschaut, wie Siemens Healthineers zum Beispiel jetzt investiert, da gehen 50% der Investitionen nach vorne raus in Software, um die bestehende Hardware besser zu nutzen. Und das sind natürlich ganz oft KI-getriebene Modelle. Und darauf müssen wir uns einstellen. Das heißt, wenn da jemand kommt, der oder die ein Gerät entwickelt hat, dann geht es sehr schnell um die Frage, auf welche Datenbank zahlt es dann ein, kann man damit Modelle trainieren, wie kann man auch KI schon in der Analyse verwenden. Das heißt, die Skills mischen sich am Ende auch. So, das ist ein großer Trend, der aber sehr positiv ist, weil dadurch natürlich auch die Innovationszyklen sich verkürzen. Das zweite ist, dass wir im Bereich Materialien zum Beispiel anfangen, Materialien nicht mehr von der makroskopischen, also von der normalen Funktion, so wie wir Menschen Materialien sehen, sondern von der nanotechnologischen Skala aus. Und wenn man dann ein Material entwickelt, muss man also wirklich erst bei den Atomen anfangen und dann immer weiter hochdenken, bis man zur allgemeinen Funktion des Materials zum Beispiel im Flugzeugbau kommt. Und das bedeutet, dass plötzlich Ingenieurinnen und Ingenieure, die vielfach Bauteile einfach, ich sag jetzt mal, mechanisch bearbeitet haben, um zu gucken, wie sich das verhält, plötzlich mit nanowissenschaftlichen Fragestellungen verbunden werden. Und dann ist man automatisch im Deep Tech-Bereich. Und was ich spannend finde, ist, wie wir aus Deutschland heraus mit diesen Kompetenzen, die wir genau in diesem Bereich haben, dann eben die Unternehmen von morgen bauen, die genau diese Skills dann inkorporieren und dann eventuell auch mit Modellen Vorhersagen treffen können, wie sich Materialien verhalten, auf langen Streckenflügen zum Beispiel.
Sind wir noch so richtig weit von dieser Nanotechnologie entfernt? Das ist jetzt so mein Filmwissen, wo so kleine Nanoteile dann mir meinen Ironman-Suit bauen, weil ich so ganz viele kleine Roboter habe?
Gut, das ist jetzt eine schwierige Frage direkt zu beantworten. Ich glaube, wir sind an vielen Dingen deutlich näher dran, technologisch, als wir glauben. Das heißt aber nicht, dass es bei uns als Endcustomer sofort ankommt. Und das ist auch das, was, glaube ich, unsere Deep Tech Gründerinnen und Gründer dann immer schmerzhaft lernen müssen, dass nur eine Idee zu haben und eine tolle Technologie im Labor noch ein weiter Weg ist zu einem Produkt, was am Ende vertrieben wird und eventuell sogar in sicherheitsrelevante Einrichtung eingebaut wird, wie zum Beispiel einem Flugzeug. Mhm. Das ist ein langer Weg und wenn man das nicht von vornherein einbaut in ein Startup und auch zum Beispiel Regulatorik-Expertise reinnimmt, dann hat man schon verloren. Dann ist das eine wunderschöne Technologie, die aber niemals am Markt ankommen wird. Und das ist wirklich etwas, was mir sehr nah am Herzen liegt, diese Mission, dass wir genau das bereitstellen, diesen Support bereitstellen, damit eben die komplexen Technologien auch wirklich den Markt erreichen.
Ja, ja, ist auch die Ideen, die man sieht, wenn man sich mein Blick auf die Startups Bandesi, was es da gibt, dein eigenes Unternehmen, dass die natürlich unfassbares Potenzial haben und als Laie würde man sagen so, hey, warum nutzen wir das nicht? Aber klar, dann kommt am Ende die Regulatorik, die natürlich auch in einigen Bereichen oder in vielen Bereichen auch die Berechtigung hat, gerade in sicherheitsrelevanten Themen. Und es ist natürlich wichtig, dass ihr da auch die Unternehmen und die Startups dann da begleitet und denen das auch vorher sagt, Achtung, achtet darauf und wir unterstützen und begleiten euch auf dem Weg zum Erfolg, um dann irgendwie in der nächsten Airbus irgendwas auch die Fenster zu liefern, die dann, weil die aus irgendwelchen Nanoteilchen sich selbst zusammengesetzt haben im Labor oder sich selbst reparieren, wie auch immer das passiert. Merkt ihr denn, weil du hast gerade viel darüber gesprochen, also KI, viel KI-Lösungen, jeder beschäftigt sich irgendwie mit KI, ist es aber die Hardware-Lösung, dass jemand kommt mit einem Laser, sagt, hey, ich baue jetzt hier noch einen geilen Laser, die gibt es aber auch noch. die die Hardware auch entwickeln? Oder sind viele, die sich im Vorfeld dann schon eher auf das Thema Software konzentrieren? Ist das 50-50 oder ist das?
Also ich sage ja immer, wir müssen über KI eigentlich gar nicht mehr gesondert reden, weil das ist am Ende ein Instrument. Und natürlich gibt es die Unternehmen noch, die jetzt sagen, ich baue jetzt den nächsten Generation Laser zum Beispiel für ein Fusionskraftwerk. Wenn man sich aber dann mal anguckt, wie baut man denn diesen Laser und wie sorgt man dafür, dass der 24/7 funktioniert, dann ist es jetzt schon so, dass ganz oft Machine Learning zum Einsatz kommt, um die Justage im System zu machen. Und von daher, also ich sage mal, die Teilchenphysik zum Beispiel, die ja den Ursprung des Universums im Prinzip untersuchen, machen seit 20 Jahren schon KI und Machine Learning vor allen Dingen, um ihre sehr, sehr komplexen, riesen Datenmengen überhaupt in den Griff zu bekommen. Aber das wurde halt nie so genannt und am Ende sozusagen haben sie das natürlich auch gar nicht an die große Glocke gehangen, weil das brauchten sie halt einfach, um ihre Analysen zu machen. Und genauso ist das jetzt auch im Deep Tech 2.0. Am Ende sagt man so, ja, natürlich benutzt man Machine Learning und KI da, wo es hilfreich ist. Das ist aber nichts, was man dann nochmal als zusätzliches Verkaufsargument braucht.
Ja. Gibt es für dich so Innovationen, die dich beeindrucken? Also wo du so eine Idee hast, wo du denkst so, ach krass, das ist richtig, da bin ich richtig positiv überrascht und denk so, das ist wirklich, das ist ein Ding, auch wenn man selber noch nicht drauf gekommen ist, wird man ja manchmal nochmal so überfahren von Ideen von anderen Leuten. Gibt es sowas?
Ja, das gibt es sehr, sehr oft, ehrlich gesagt. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt so Dinge, die so nach Hardcore-Physik aussehen. Zum Beispiel wie ein Laser oder Laser, die eben irgendwas machen können mit Materie. Und wenn dann plötzlich so ein Twist reinkommt, dass jemand sagt, ja Mensch, wenn ich diese Laserpulse auf eine Blutprobe zum Beispiel anwende, und ich einen Response bekomme vom Blut, also am Ende sozusagen das Licht manipuliert wird. Und ich kann mit KI Unterschiede sehen von dieser Reflexion, nenne ich das jetzt mal, oder der Streuung, wenn der krank ist oder wenn er gesund ist. Und die ist so klein, die Abweichung, dass nur KI-Modelle das können. Dann bin ich fasziniert, weil man würde erstmal sagen, boah, komplexes Lasersystem, ja, was soll das für mich eine Relevanz haben? Und plötzlich sozusagen werden Algorithmen entwickelt, die sagen, ich kann, da hat der Arzt noch gar nichts gesehen, kann ich dir schon sagen, da entwickelt sich was, das solltest du anschauen. Und das ist für mich einfach faszinierend. Und das wird jetzt so viel kommen, das wird einen Riesentrend geben, dass man eben physikalische Biomarker sozusagen hat, die dann den Gesundheitszustand analysieren.
Ich überlege gerade, wie schnell man dann eine Antwort auf seine Blutprobe hat, die man sonst mühsam nachtelefoniert meistens beim Hausarzt oder der Hausärztin, wenn man die ans Telefon bekommt, weil die so viel zu tun haben. Ja, stimmt. Wahnsinn. Also die Kombination vielleicht auch einfach von bestehenden Hardware-Möglichkeiten, Kombination dann mit Auswertungsmöglichkeiten ist natürlich auch klar, dass das die Zukunft dann prägen wird. Wenn du dir so die Zukunft anguckst und die so ein bisschen malst, wenn du auf das, was ihr jetzt anfangt zu bauen, so in 5 Jahren, wenn wir in 5 Jahren hier nochmal schnacken und uns dann anhören, worum wir jetzt gesprochen haben, wann hättest du gesagt, so, wow, das war wirklich erfolgreich, was wir auf die Beine gestellt haben. Was ist so dein persönliches Ziel? Nicht nur das, was auf dem Zettel steht, wir wollen Umsatz, dies, das, so und so viele Startups, sondern für dich persönlich, wie würdest du deinen Erfolg messbar machen oder das als Erfolg ansehen? Hat ja jeder auch andere intrinsische Motivationen.
Ja, also mein Ansinnen ist natürlich tatsächlich ähnliche Geschichten wie das, was ich gerade gesagt habe. Das war übrigens der Nobelpreisträger Ferenc Krauss, der das gemacht hat mit seinem Lasersystem, dass er genau diese Biomarker gefunden hat. Und sowas möchte ich auch haben. Ich möchte, dass wir als Plattform Unternehmungen hervorbringen, die ohne uns keine Chance gehabt hätten und dann Lösungen generieren, wo alle denken, boah, das geht jetzt. Und natürlich ist mein Anspruch auch, dass das dann auch global Wirkung erzeugt. Und wenn wir das hinkriegen, dann bin ich wirklich happy. Und dann kommt es gar nicht darauf an, dass wir einen Faktor 1000 mehr Startups haben. Wenn wir nur 2 Unternehmungen haben, die diese Wirkung haben und dann global agieren, dann ist das schon mal so viel wert. Ja, aber natürlich haben wir auch den Anspruch, kleinere Wirkung zu erzeugen. Aber ich glaube, wir haben die Chance, auch solche Sachen jetzt zu erzeugen. Ich kenne die Potenziale in der Wissenschaft. Jetzt müssen wir sie transferieren und müssen die richtigen Investorinnen und Investoren ansprechen. Und dann kriegen wir das hin.
Das ist ja dann deine Aufgabe in den nächsten Jahren, das umzusetzen. Vielleicht zum Schluss nochmal, wenn du jetzt dein Wort an die Person draußen mit spannenden Ideen haben, was würdest du denen mitgeben?
Also zunächst einmal ist, glaube ich, wichtig, sich Ideen nicht sofort ausreden zu lassen, weil das ist natürlich die Tendenz, das kenne ich auch, wenn man mit Investoren und Investoren redet, dann werden immer gleich so Buzzwords wie, ist das skalierbar und so weiter. Das ist auch alles richtig, aber nicht am Anfang. Man muss am Anfang auch nochmal träumen dürfen und wir müssen das ist ein schmaler Grat, dass wir Leute auch träumen lassen und irgendwann sukzessive in den Trichter der Realität bringen, sodass das auch wirklich was wird. Und deswegen ist mein Appell, träumt technologisch, seid aber auch offen für Rat, wie man dann ein Geschäftsmodell baut, denn nur so kann es am Ende dann leider auch skalieren und international Wirkung erzeugen.
Und da, du hast es gesagt, ihr startet jetzt mit den ersten Wochenenden, alle bei euch auf der Website schauen. Wir verlinken das auch alles in den Shownotes und hoffen dann auf massive Ideenentwicklungen bei euch und dass ihr, ich hätte fast gesagt, dass ihr die Wochenend nicht mehr richtig zur Ruhe kommt, sondern weil ihr dauernd Workshops durchführt mit den spannenden Ideen, die da auf uns alle zukommen. Und ich werde es ganz genau verfolgen und dann gucken, welche Technologie, wie ich mein Handy hier in der Luft in 4-5 Jahren lade, genau. weil ihr sie entwickelt habt. Arik, vielen lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir dann tatsächlich in ein paar Jahren nochmal darüber schnacken, wie sich das alles so entwickelt hat und wo der Startup-Standort Hamburg sich dann im Vergleich befindet. Und vielleicht ist es dann so, dass die anderen zu uns schauen. Das wäre uns zu wünschen. Oder dir auf jeden Fall.
Würde mich sehr freuen.
Danke dir.